Hi Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart Move Well. Mega cool, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe endlich mal wieder einen Interviewgast hier am Start gehabt, den ich euch präsentieren kann. Und interessanterweise ist das ein ehemaliger Dozent von mir, und zwar sein Name Sebastian Rösler, damals noch Sebastian Zeller. Und bei ihm habe ich damals in meinem Bachelorstudium an der Deutschen Sporthochschule Köln einen Triathlonkurs, einen Ausdauerkurs und einen Schwimmkurs belegt. Und ich habe die Zeit noch sehr, sehr gut in Erinnerung, weil mir damals bei Sebastian aufgefallen ist, dass der nebst dem klassischen Lehrplan auch immer den Anspruch hatte, dass das, was wir dort lernen, für uns als Studierende in der Praxis später anwendbar ist. Ja, also er wollte immer noch mal einen Schritt weitergehen und quasi die PS auf die Straße bringen für das echte Leben da draußen eines Coaches, eines Trainers. Und das habe ich immer noch sehr, sehr positiv in Erinnerung. Und das ist im Prinzip auch der Aufhänger für diese heutige Folge gewesen, dass wir darüber sprechen wollen, ey, wie ist das eigentlich gut hinzubekommen, dieser ständige Zwiespalt zwischen der Forschung und der trockenen Wissenschaft, wenn du so willst. Und wie kann ich diese wichtigen Erkenntnisse, die daraus ja trotzdem gewonnen werden, als praktizierender Coach und Trainer mit auf die Straße bringen und mit meinen Kunden und mit meinen Athleten im Prinzip anwenden. Das ist nur ein Plan gewesen, den wir besprochen haben. Des Weiteren sprechen wir auch über Sebastians verschiedenen Stationen, angefangen als Student an der Deutschen Sporthochschule Köln und wie er dann später promoviert hat und seine weiteren Stationen auch im Bezug auf den Unternehmensaufbau seiner Firma Pro Athletes. Falls euch das interessiert, dann werdet ihr auf jeden Fall richtig, richtig satt werden in dieser Folge. Wir hören uns nach dem Intro. Mein Name ist Philipp Jakobs und gleich geht's los.
You ready?
Ich bin ready.
Name?
Sebastian Rösler.
Lieblingsgericht?
Sauerkraut und Kartoffelpüree.
Klassisch deutsch. Okay, Lieblingsfilm?
Höllentour.
Lieblingssport zum Gucken?
Oh, das ist schwer. Tour de France.
Lieblingssport zum Praktizieren?
Radfahren.
Lieblingsübung im Kraftraum?
Das ist schwierig. Ich bin ja nicht so häufig im Kraftraum.
Sag der Ausdauersportler,
ja. Ja, ja. Kreuzheben mit der Trapper. Ich weiß es, Trapper?
Trapper, genau.
Trapper.
Ja, Trapper oder Hexbar. Ja. Vielleicht wird dir das einfacher fallen. Hassübung im Kraftraum.
Dips.
In zwei kurzen Sätzen, Sebastian. Wer bist du? Was machst du? Und was geht gerade ab in deinem Leben?
Ja, mein Name ist Sebastian Rösler, ich bin 37 Jahre alt, oder? Nee, doch, werde ich, egal. ich bin promovierter Sportwissenschaftler, war 10 Jahre Dozent an der Sporthochschule, habe parallel ein Unternehmen gegründet, das heißt Pro Athletes, und dort diagnostizieren wir und trainieren wir Personen, Sportler, Hobbysportler, aber auch Profis, und das ist hauptsächlich auch mein Job. Also ich bin Trainer und Consultant, sagt man, glaube ich, in der sportwissenschaftlichen Branche.
Good stuff. Und ja, auch an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen und auch danke an dich, dass du dir heute hier die Zeit nimmst, am Start bist und mir Rede und Antwort stellst und dass wir auch einfach ein paar coole Themen heute besprechen können. Danke dafür nochmal an dieser Stelle.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ne?
Also, yes, gerne. Okay. Bevor wir so ins Kernthema einsteigen, wir haben uns ja vorgenommen, dass wir heute vor allem auch über dieses Für und Wider oder den Fluch und Segen von Evidence-Based Practice und Kombination aus Wissenschaft und Real Life so thematisieren, aber ich finde es mega cool, wenn wir vielleicht noch mal ein bisschen über deine Station sprechen, denn dort oder auf einer dieser Stationen haben sich ja auch unsere Wege gekreuzt. Du warst damals mein Dozent während meines Bachelorstudiums an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Ich habe damals Sport und Leistung studiert. Wir haben unter anderem in einem Ausdauerkurs in der Profilvertiefung haben sich unsere Wege gekreuzt, aber ich hatte auch Sul 1, also die Spezialsportart Triathlon bei dir. Das heißt, das war über 2 Semester sogar. Und ja, dadurch haben wir uns kennengelernt. Und ich fände es eigentlich mal ganz cool, wenn du so ein bisschen deine Meilensteine, vielleicht deinen Weg vom Student zum Dozenten, zur Promotion und so weiter so ein bisschen beschreibst und dass wir uns da so ein bisschen entlanghangeln könnten. Wärst du da bereit zu?
Ja, sehr gerne. Kein Problem. Also ich bin einfach zur Schule gegangen, habe immer viel Sport betrieben und dann hatte ich halt verschiedene, ich komme aus Brühl, muss ich dazu sagen, das ist ja gar nicht so weit weg von Köln, und ich kannte dann also immer wieder Leute, die an der Sporthochschule studiert haben und immer, ja, von der goldenen Zeit an der Sporthochschule berichtet haben, und ich dachte, ja, das klingt total interessant und du bist ja eh so sportaffin, vielleicht wäre das ja mal was. Ja, dann macht man irgendwie Abi und damals noch Zivildienst. oder Bundeswehr, aber ich habe natürlich verweigert. Natürlich, sage ich jetzt mal so.
Wo bist du gelandet damals?
Ich wäre in der integrativen Kindertagesstätte in Brühl, habe ich das Ganze gemacht. Auch eine sehr lehrreiche Zeit, by the way.
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich wie alle, die es gemacht haben, ich gehöre zu denen, ich glaube, der erste oder zweite Jahrgang, der es nicht mehr machen musste. Aber alle, mit denen ich spreche, sagen eigentlich, ey, das ist eine Zeit, die mir unglaublich viel gegeben hat und so, boom.
Ja, also ich wäre ja auch für das soziale Pflichtjahr, also für Männlein und Weiblein, 100%, gar keine Frage. Gibt es ja auch Überlegungen gerade, aber anderes Thema. Genau, und dann habe ich aber tatsächlich erst einmal auf Lehramt angefangen. Und zwar habe ich angefangen, Geografie und Geschichte angefangen zu studieren und wollte mich dann entscheiden, was ich von beiden mache. Weil ich hatte Geschichts-LK und war geografisch immer sehr interessiert. Und habe ich gesagt, ja, was machst du denn? Da habe ich beides angefangen. Und tatsächlich bin ich damals auch nicht reingekommen in Sportlehramt wegen NC. Hatte ein 2,5er Abi und das hat damals nicht gereicht. Was? Und dann habe ich gewartet und habe dann nach einem Semester Geografie abgebrochen sozusagen. Habe dann Geschichte weitergemacht. Und ich weiß jetzt schon gar nicht mehr. Ich glaube, dann bin ich wieder nicht reingekommen und dann habe ich nochmal den Eignungstest gemacht, weil damals durfte man für Lehramt so Ersatznachweise nachzeigen. So deutsche Sportabzeichen, Schwimmabzeichen, da musste man ganz viele Dinge nicht machen. Ich glaube, ich musste am Ende nur, Badminton spielen und dann noch den 3000 Meter Lauf machen. Gut, ist mir jetzt nicht so schwer gefallen. Und dann konnte man sich für Lehramt quasi bewerben. Und dann habe ich aber nochmal den kompletten Eignungstest gemacht und habe mich dann auf Diplom beworben und bin dann auch angenommen worden in meinem dritten Hochschulsemester sozusagen. Und habe dann aber nach einem halben Semester Geschichte dann auch noch abgebrochen, weil ich gedacht habe, okay, also jetzt verstehe ich, was Studieren heißt und wie man auch für eine Sache brennen kann und wie motiviert man dafür sein kann. Und das war echt bei Geschichte dann, ich fühlte mich da auch häufig fehl am Platz, sagen wir es mal so. Und dann habe ich alles auf die Karte Sportdiplom, wie gesagt, hieß es damals noch. Ich war, glaube ich, der vorletzte Diplom-Jahrgang, bevor dann Bachelor-Master-System eingeführt worden ist, Bologna-Reform. Und genau, dann hat sich das auch eigentlich so ganz gut angefühlt und ich habe es dann auch ganz gut durchgezogen mit Grundstudium damals, was dann heute mehr oder weniger Bachelor ist und dann Hauptstudium. Und da du ja gefragt hast, das war sicherlich einer der ersten Meilensteine war dann das Professor Thomas Abel, der damals noch nicht, aber mittlerweile die einzige weltweite Professur für paralympischen Sport innehat, mich gefragt hat, den ich aber auch privat kannte. Ja, hör mal, kannst du dir nicht vorstellen, bei mir studentische Hilfskraft zu werden? Und im Mensa-Vorraum, du weißt, wo damals der Sportshop war, oder ich glaube, der ist immer noch, wo man den Merch der Sporo kaufen kann. Ja. Das weiß ich noch, als ob es gestern gewesen wäre, fragte er mich. Und dann habe ich gedacht, so, ja klar, kann ich auf jeden Fall, mache ich 100%. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt, aber ich dachte, das wäre sicherlich nicht schlecht.
Hat sich gut angefühlt in dem Moment.
Ja. Hat sich sehr gut angefühlt und dann meinte er, ja, schlaf mal lieber eine Nacht drüber. Und ich so, nee, ich kann zusagen. Und dann haben wir es relativ schnell dingfest gemacht. Das war in meinem 6. Fachsemester, also im Hauptstudium. Und ich glaube, nach 2, 3 Monaten kam dann er auf mich zu, ich glaube auch noch mit Andreas Mirau, der ist mittlerweile bei Luxemburg an der Uni, und meinte, ja Sebastian, wir brauchen noch einen Dozenten im Ausdauerkurs und du bist ja Ausdauersportler, könntest du dir das nicht vorstellen, auch da zu unterrichten, einen Lehrauftrag anzunehmen? Und ich so, ja klar, das finde ich super. Auch da wusste ich wieder nicht, was auf mich zukommt. Hatte eine ungefähre Vorstellung, aber total geehrt gefühlt. Also ich habe das auch, und das will ich direkt vorab sagen, ich habe das immer als Ehre begriffen. Also sowas machen zu dürfen, ich glaube, das gibt's heute auch nicht mehr so häufig. Da ist es ja klar, dass man ein Angebot bekommt. Ich fand das damals, war das noch eine andere Stimmung irgendwie. Da waren immer alle sehr stolz und hat man das als Ehre empfunden, dass man sowas machen darf und so eine Chance bekommt. Ich weiß noch, dass ich in meiner ersten Dozentenstunde dann ausgelacht worden bin, als ich nach vorne gegangen bin und dann meinten alle, ja geil, mach das nochmal, wenn der Dozent gleich kommt. Ich so, ja, guten Morgen, ich bin's halt wirklich.
Sehr gut.
Aber man darf halt nicht vergessen, ich glaube, ich war 25 oder 26, sah immer sehr jung aus und so fing das alles an. Und das hat mir sehr große Freude bereitet. Ich war dann, ich weiß gar nicht, wie viele Semester dann Hilfskraft. Ich glaube, ich habe 9 Semester studiert, 6, 7, 8, 9. Ja, irgendwie so 4 Semester Hilfskraft und dann wissenschaftliche Hilfskraft. Das ist dann quasi mit einem Diplomabschluss. Und habe dann irgendwann auch überlegt, naja gut, das könnte ich auch eigentlich mal promovieren. 2011 habe ich dann meine Diplomarbeit in Australien noch fertig geschrieben.
Du bist noch in Australien gewesen?
Ja, also in meinen letzten...
Das ist ja geil.
in meinen letzten Semesterferien sozusagen.
Hast du dann dort Work-and-Travel-mäßig gemacht oder hast du ein richtiges Auslandssemester dort gemacht und warst an der Uni? Wie
lief das?
Und wo warst du überhaupt?
Ja, ich war in Noosa, in der Nähe von Brisbane, genau, Sunshine Coast. Ich war, das war privat organisiert, es war ein Trainingslager, 3 Monate Triathlon-Training. Und die ersten 3-4 Wochen musste ich halt noch meine Diplomarbeit fertig schreiben. Die hat sehr darunter gelitten, das Ende, sag ich mal.
Die hast du in 3 Wochen da einfach so runtergerockt?
Nee, fertig geschrieben.
Ah, okay.
Nein, das ganze Ding
da runtergerockt.
Nein,
oh Gott. Hast du dann Zeit zum Trainieren bekommen?
Nee, das war ja das Problem. Ich hatte auch selbst das Fertigschreiben hat ein bisschen gedauert. Aber dann gibt es ja so Deadlines und die muss man einhalten und hat das auch gemacht. Und ja, dann kam ich wieder und dann habe ich halt als wissenschaftliche Hilfskraft, gibt ja wissenschaftliche Mitarbeiter, wissenschaftliche Hilfskraft, alles Mögliche, als wissenschaftliche Hilfskraft am Institut gearbeitet. Ich weiß nicht, so 15 Stunden oder so. Und habe dann angefangen, gerade so ein bisschen meine Promotion auch vorzubereiten, so Thema zu finden und so weiter. Das hat sich in dem Zeitraum irgendwie rauskristallisiert. Und dann war aber immer so, okay, ich mache das nur, wenn ich auch eine Stelle bekomme, weil ich meine, von irgendwas muss man ja auch leben. Mhm. Und gleichzeitig, und das war sicherlich auch bis heute auch einer der Meilensteine, 2011 haben wir unsere Firma gegründet, also wir sind jetzt im 11. Jahr, Pro Athletes, Frederik, Martin und ich. Und wir haben halt, waren halt damals schon Trainer in Vereinen und so weiter. Und dann wirst du halt immer wieder gefragt, ja, kannst du mir mal hier einen Tipp geben, kannst du mir mal da einen Tipp geben? Und wenn diese Tipps funktionieren, dann überlegen sich die Leute, naja, gut, der trainiert mich ja hier schon im Vereinstraining, dann kann er mir mal vielleicht einen Trainingsplan schreiben. Mhm. Und dann überlegt man sich irgendwann, okay, da kann man ja auch, oder da verdienen ja Leute Geld mit. Das fing damals auch an, immer mehr zu werden. Ich meine, wir haben dann damals angefangen, glaube ich, am Anfang für, ich weiß gar nicht mehr, noch nicht mal 100 Euro pro Monat einen Plan zu schreiben. Heute sind wir bei 179 im Triathlon, also 3 Sportarten ineinander verknüpft, das muss man ja auch dazu sagen. Und haben damit angefangen und ich habe das dann parallel alles so hochgezogen, habe dann, dann wirklich angefangen mit der Promotion, Anmeldung war dann 13, 14 oder so. Und ich habe dann, das ist alles schon wieder so lange her, 17, glaube ich, abgeschlossen, die Promotion. Und war dann bis Ende 18, also wirklich bis Ende Dezember, hatte dann vor Weihnachten meinen letzten Unterrichtstag sozusagen an der Sporthochschule, war ich dann auch Dozent, hatte dann irgendwann auch eine feste Stelle. Also ich hatte eigentlich diesen berühmten 6er am Lotto schon und habe dann aber ein Angebot aus Luxemburg bekommen, zum dortigen Nationalen Olympischen Komitee zu gehen. Und irgendwie ich habe es ja jetzt erzählt, nach 10 Jahren Sporho und ich habe ja wirklich von der Pike auf angefangen, habe jeden Job da gemacht im Institut, also wirklich von, ich sage jetzt mal, Laborratte bis fast jeden Ausdauerkurs an der Sporthochschule, auch dann später im Master, habe ich alles unterrichtet. Und irgendwie fühlte sich das so rund an und komplett. Und ich habe immer gesagt, ich möchte immer der Dozent sein und das war für mich meine Hauptrolle. Also es gibt ja immer 2 Perspektiven an der Sporthochschule oder an jeder Hochschule, Forschung und Lehre. Und für mich war das sicherlich immer 80% Lehre und 20% Forschung, was ein Problem ist, so in der Institutspolitik, sage ich mal. Die Professoren wollen ja eigentlich, dass mehr Publikationen entstehen und Lehre
ist. Ich würde sagen, die Wunschvorstellung für die Professoren ist ja eigentlich genau andersrum, oder? Die wollen doch am liebsten eigentlich nur forschen und vielleicht mindestens eine Unterrichtseinheit in der Woche machen.
Max, ja. Und bei mir war es aber gefühlt immer anders. Ich finde auch nach wie vor, ich meine, wenn wir gute Forschung haben wollen, brauchen wir gute Lehre. Und deswegen muss es unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Rollen geben an der Sporthochschule oder an jeder Hochschule, aber jetzt in dem Fall an der Sporthochschule, weil da ja auch die Praxis so auch überwiegt in der Lehre auch. Und ich mochte den Kontakt auch immer in den Kursen, habe aber nach diesen 10 Jahren dann auch wirklich ja Dozenten sein und vielleicht auch zu früh vielleicht auch angefangen, bin dann auch sicherlich auch ein bisschen ausgebrannt gewesen, was das Thema anging, habe ich gemerkt, nee, ich bin nicht mehr der Dozent, ich kann das nicht mehr leisten, den ich mir selber gewünscht hätte. Weil ich natürlich auch unfassbar viel Lehrer hatte. Ich war dann ja auch Lehrkraft für besondere Aufgaben. Also ich war ja gar nicht wissenschaftlicher Mitarbeiter, sondern ich war Lehrkraft für besondere Aufgaben. Das heißt, ich hatte 13 SWS am Lehrdeputat. Und das muss man verstehen, dass zum Beispiel an der Sporthochschule...
SWS sind Semesterwochenstunden für alle, die lange nicht mehr an der Uni gewesen sind.
Ich musste gerade selber nochmal überlegen.
Okay. Aber ja, weiter geht's.
Ja. Und man muss dafür wissen, dass ein Schwimmkurs zum Beispiel sind 2 SWS. Aber Praxiskurse werden nur mit dem Faktor 0,67 bewertet an der Sporthochschule. Das ist übrigens mit die einzige Hochschule in Deutschland, bei der das so ist. Das hat natürlich auch politische Gründe. Und dann heißt das, ein Schwimmkurs ist quasi 1,3 bla 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 SWS. Das heißt, du bräuchtest eigentlich 10 Schwimmkurse pro Woche, um dein Deputat zu erfüllen. Ich hatte natürlich noch den Trainerkurs und ein paar Seminare, aber es war echt sehr viel Unterricht. Und ich habe das, glaube ich, auch immer sehr pflichtbewusst vor- und nachbereitet. Es gab Korrekturen, es gab viel zu organisieren, gerade im Schwerpunkt, den du auch hattest. Und habe dann immer gemerkt, nee, das ist, ich zerreiß mich jetzt hier zwischen Anspruch, Publikationsanspruch und Lehre. Und deswegen wollte ich mich dann eh verändern. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist ein super Angebot. Kann ich nochmal meinen Horizont erweitern. Und das war auch eine super Zeit. Klar habe ich da auch gemerkt, Sportpolitik ist auch nicht gerade einfach. Und es war viel sportpolitischer als eigentlich am Anfang gedacht. Und dann kam auch noch Corona dazu. Das heißt, keine Olympischen Spiele in 20 und so weiter. Das hat sich das also alles geändert. Und dann ging bei uns in der Firma halt so viel auch plötzlich los, dass ich gesagt habe, nee, also ich muss mich jetzt entscheiden. Und deswegen habe ich da auch dann dort meine Zelte wieder abgebrochen in Luxemburg und bin jetzt nur noch in Köln, nur noch in der Firma und in Anführungszeichen, also alles in Anführungszeichen nur noch, weil das ist echt auch gerade nicht wenig, mit Trainer da sein, Geschäftsführung, anderen Projekten und ja, und im YouTube-Channel natürlich, den wir ja auch noch pflegen ab und zu. Und ja, das sind so meine Meilensteine. Das war vielleicht ein bisschen chaotisch, aber ich glaube, ich habe es einigermaßen chronologisch richtig
sortiert. Sehr, sehr stringenter Zeitstrahl. Tack. Ich versuche mal all meine Kommentare, die ich jetzt so gesammelt habe, nochmal rauszuhauen. Was ich interessant fand, ist, ich wusste auch gar nicht, dass du vorher den Weg über Lehramt und noch nicht mal im Sport, sondern über Geografie und Geschichte gewählt hattest. Und als du dann erzählt hattest, okay, dann bin ich doch irgendwie im Sport gelandet und habe dann erstmal gemerkt, okay, was Studium für mich bedeutet und wie man für eine Sache brennen kann, da konnte ich voll zu relaten, weil ich das für mich auch so gemerkt hatte. Ich wusste dann aber auch nicht wirklich genau, okay, was machst du? Ja, okay, bist sportlich, hast Bock auf Sport, vielleicht ist Sportwissenschaften keine schlechte Idee. Ich hatte aber niemals in der Schule irgendwie Bock auf Bio, Bock auf Chemie und generell jetzt nicht so der Naturwissenschaftler, ich war eher der Sprachentyp. Habe aber dann auf einmal gecheckt, ey krass, zu lernen, wie der Körper funktioniert, wie das mit der Physiologie und Biomechanik und Pipapo, das ist geil. Das hat auch dann wieder mit Training zu tun und dann habe ich für mich nochmal einen ganz anderen Zugang zu diesen Themen halt bekommen und einen anderen Drive gehabt und gemerkt, ey, mega, das packt mich, finde ich cool. Deswegen schön zu hören, dass du einen ähnlichen Zugang dann dazu hattest, den du ursprünglich vielleicht noch nicht mal erwartet hattest, weil du ja eigentlich den Geografie-Studiengang gegangen bist. Dann hast du eben schon mal in einem Nebensatz erwähnt mit den Trainingsplänen. Und das ist eine der Sachen, die ich damals schon spannend fand. Das war, glaube ich, in irgendeinem Basisstudiumskurs, wahrscheinlich war es der Ausdauerkurs. Und du hattest ja immer schon, dafür habe ich dich als Dozent auch wertgeschätzt, du hattest immer schon einen Anspruch an die Lehre und hast gesagt, okay, das und das sind die Themen, das müssen wir durchgehen. Aber du wolltest auch immer, dass es einen Übertrag gibt und in irgendeiner Form eine Verbindung, okay, wie können wir das dann wirklich als Trainer oder Leute da draußen in der Wirtschaft anwenden? Also wie bereitet sich das in irgendeiner Form vor für das spätere Leben? Und ich weiß ganz genau, dass du damals dann mal mit uns eine Einheit gehabt hast, wo wir Trainingspläne geschrieben haben. Wir haben uns dann einfach nur die ganze Stunde damit beschäftigt, über, weiß ich nicht, 4, 5, 6 Wochen einen Ausdauertrainingsplan zu schreiben. Und dann hast du am Ende dann die Frage gestellt, ja, okay, was kostet das jetzt? Wie würdet ihr das den Leuten anbieten?
Ja,
das alles, keine Ahnung. Und keiner hatte irgendwie einen Plan davon, wusste nicht, was da geht. Und dann kam davon von 15 Euro bis weiß ich nicht, 80 Euro, alles hin und her. Und dann hast du auch mal gesagt, nee, ihr könnt auch mit gutem Selbstvertrauen sagen, das ist jetzt einfach Summe X, weil die Leute haben also auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhenden Trainingsplan, der sie auf die nächste Stufe führt. Die haben eure Betreuung über den ganzen Zeitraum und ihr könnt dann auch mit Selbstvertrauen dann einfach Kohle für das verlangen, was ihr da anbietet, weil das ist halt nicht so ein Cookie-Cutter-Copy-Paste-Programm aus dem Internet, was sich jeder ziehen kann. Und das fand ich halt immer spannend, dass du da versucht hast, immer wieder so den Übertrag zu finden, um die PS, die man sich vielleicht im Studium holt, dann auf die Straße zu bringen, aka als Coach, wenn man später in der Welt da draußen ist. Und das ist ja mit Sicherheit auch etwas, was du für dich lernen musstest, vielleicht auch von anderen gelernt bekommen hast, da du ja auch schon neben deinem Studium oder neben der Promotion mit PA, mit Pro Athletes 2011 dann eine Firma gegründet hast. Und ich gehe mal davon aus, dass du im Studium auch noch nicht irgendwie gelernt hast, wie man ein Unternehmen aufzieht und so.
Ne? Also ob man das auch lernen kann, ist ja immer, weil jedes Unternehmen auch vielleicht anders ist. Aber für mich war also dieser Anspruch, die Praxis und vielleicht auch dann zu einem späteren Zeitpunkt dann auch, habe ich auch nicht im ersten Semester mit begonnen, ne, diese Wirtschaftlichkeit reinzubringen oder diesen Wirtschaftsgedanken auch mal, habe ich immer gedacht, okay, also wir haben hier jedes Semester 150 Absolventen, die kriegen wir ja nicht alle hier an der Spur unter und auch nicht an anderen Unis und die werden auch nicht alle in die Wissenschaft gehen wollen.
Gibt es da eigentlich Zahlen zu, wie viele Absolventen dann prozentual wirklich an der Heimuniversität bleiben und dann dort in Lehrung und Forschung gehen? Weißt du das?
Gibt es bestimmt irgendwie. Ich kenne sie nicht, aber die sind halt, also ich weiß ja, ich habe ja gesehen, wer da wo wann ist. Das ist marginal, ja. Mhm. Kann ja aber auch eine Hochschule gar nicht leisten. Ist natürlich jetzt auch so eine ganz, sag ich mal, spitzen Zielgruppe im Sport, natürlich auch super schwierig, ne? Ich glaube, jetzt im BWL wäre das wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Wobei, darf man relativ betrachtet wahrscheinlich auch nicht, weil es natürlich viel mehr studieren. Ich glaube, nur an der, gerade speziell an der Sporthochschule ist es halt immer so ein bisschen das Verlangen dann auch, ne, dass die Hochschule das ein Stück weit auch leisten soll, kann sie aber natürlich auch gar nicht. Genau, und deswegen war es für mich immer total wichtig, diesen Aspekt mit reinzubringen. Und klar habe ich natürlich auch gemerkt, dass ihr das wollt. Und ich meine, wir als Dozierende, wie du eben gesagt hast, wir haben einen gewissen Lehrauftrag, ne, einen gewissen Curriculum, den wir irgendwie unterbringen müssen. Aber am Ende des Tages geht es um euch. Also es geht ja nicht um mich als Dozenten oder um die anderen normalerweise, auch wenn man jemand das Gefühl hat.
Genau. Also man hat beides erlebt.
Ja, ich kenne das ja selber als Studierender. Ja. Und da gab es auch schon solche und solche. Und für mich war es immer wichtig, dass ihr was mitnehmt, wovon ihr sagt, es hat mich weitergebracht. Und deswegen habe ich ja auch am Anfang des Semesters immer gefragt, auch was ihr ein Stück weit lernen wollt. Und klar hatte man seine Inhalte, aber man kann die auch immer anpassen und Sachen hinzufügen. Und das war mir immer sehr, sehr wichtig. Und halt auch Chancen geben und fördern. Ich erinnere mich an die Athletikstunde, wo ich gesagt habe, naja, ich kann jetzt auch zum bitte? Ja, nee, das war Triathlon.
Das war Triathlon?
Ja, das war aber der, okay. Wir haben ja diesen Schwimmteil gemacht. Ja. Und wo du dann, so eine Movement-Stunde, kann ich mich immer noch gut dran erinnern, ja, wo wir das auch gemacht haben und so. Das fand ich gut, ja. Also ich habe das versucht auch immer wieder unterzubringen, weil ich ja halt bei dir damals schon so ein Interesse auch gesehen habe für das Thema.
Ja, stimmt. Ich hatte es in den Schwimmkurs gepackt, aber es war Triathlon tatsächlich. Da dachte ich auch so, hey, was will er jetzt von mir? Er will jetzt, dass ich die Athletikstunde mache? Ja, geil, okay, mache ich. Und da war ich noch voll in dem Movement-Film von Ido Portal umgeben und habe dann da meine Besten beigegeben. Ja, danke für die Chance einfach. Ja, das war auch cool. Ja. Kannst du, weil du hast ja eben auch schon gesagt, du hast beides erlebt. Ne? Es gibt Lehrveranstaltungen, wo der Dozent, die Dozentin sehr bemüht sind, die Leute weiterzubringen, die Leute mit einbinden, fördern und auch sagen, ey, wir wollen einen Übertrag finden. Und es gibt die andere Schiene, wo halt einfach nur Dienst nach Vorschrift gemacht wird oder wo der Stiefel runtergespielt wird, wie es schon seit 10 Jahren so ist, weil haben wir schon immer so gemacht. Gab's da, also was hat dich während, also sowas erstmal für mich während meiner Zeit und jetzt die Frage an dich, also was hat dich damals während deiner aktiven Studentenzeit am größten vielleicht genervt, angekotzt und wie hast du versucht, das dann in deiner aktiven Zeit komplett anders zu machen oder das besser zu machen, falls du es jetzt noch nicht beantwortet hast? Ein Stück weit hast du ja schon erzählt, was dann am
Ende ist. Also wie gesagt, ich glaube, man muss sich, also das habe ich auch später immer wieder gesagt, ich glaube, man muss auch den Lehrämtlern, habe ich das auch immer so gesagt, also versucht der Lehrer zu sein oder die Lehrerin, die ihr euch selber gewünscht hättet. Und genauso habe ich es aber als Dozent dann eben auch gemacht. Und das finde ich halt super wichtig. Und auch dann auch so ehrlich zu sich selbst zu sein, kann ich das leisten oder nicht? Und wenn du in der Situation bist, dann zu entscheiden, also wenn du das feststellst, du bist es nicht mehr vielleicht auch und du bist in der komfortablen Situation, eine Alternative zu haben, dann geh den anderen Weg. Weil ich glaube, wir tragen alle in diesem Bildungssystem eine extrem große Verantwortung. Also ich finde es auch absurd, by the way, dass Leute mit Mitte, Ende 20 Lehrer werden und das 40 Jahre machen. Das ist ja völlig absurd. Also ich meine, frag mal 10 Leute draußen und frag sie, können sie sich vorstellen, 40 Jahre den gleichen Beruf zu machen und von Anfang an bis Ende hochmotiviert zu sein? Und das, ich meine, ist einer der wichtigsten Jobs, die wir in diesem Land haben. Mhm. Ja, ich glaube, das wäre schon cool, wenn wir da auch mal drüber nachdenken würden, ob die nicht in andere Rollen reinkommen, in andere Jobs etc. pp. Und man darf natürlich jetzt auch gerade im Hochschulkontext einzeln eben nicht vergessen, es wird ein extrem hoher Druck, manchmal mehr, manchmal weniger, kommt immer von Institut auf Institut an, Richtung Publikation. gebracht und oder aufgebaut. Und wenn man da das Spiel nicht mitspielt oder in einer gewissen Abhängigkeit ist, also es gibt ja genug Leute, die haben 2 Jahresverträge und dann wird nach 2 Jahren geguckt, ja, wie steht's denn, wie sieht's denn bei dir aus? Und dann interessiert, ich, das sage ich ganz klar, und das habe ich auch schon mal anderswo öffentlich gesagt, die Lehre und auch die Lehrevaluation, die ja am Ende des Semesters stattfinden, ob du ein guter oder schlechter Dozent bist, also im Sinne der Studierenden, das interessiert niemanden. Hm. Original, niemanden. Jeder, der euch was anderes da draußen sagt, der, sorry, der lügt.
Aber wo landen die ganzen Zettel? Wir haben immer angekreuzt.
Ja, man kriegt die zugeschickt, ausgewertet. Also okay. Du kriegst die zu. Das Lustige ist, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber das ist, habe ich gehört, die 3 schlechtesten Dozierenden werden dann nochmal eingeladen, mit denen wird drüber gesprochen und die müssen dann eine Maßnahme machen. Also eine Fortbildung und sich dann vielleicht ein bisschen mehr anstrengen. Also das weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber das habe ich mal gehört. Aber es sind ja, weiß ich nicht gar nicht, wie viel, also es sind ja weit über 100 Dozierende zum Beispiel an der Sporthochschule und die schlechtesten 3 rauszupicken. Naja, das finde ich jetzt auch ein bisschen komisch. Und es gibt ja auch gar keine klassische Ausbildung zum Dozierenden oder zur Dozierenden. Also wir hatten damals dann, das fing mit uns an, Startsprung in die Lehre, hieß es. Da gab es so 1 Woche Fortbildung, sag ich mal. Das war jetzt aber auch ist nicht so gewinnbringend. Also ich meine, überleg dir mal, ne, Lehramt, du gehst machst anderthalb Jahre ein Ref, also Referendariat, ist schon nochmal ein anderer Schnack. Und jetzt. Eigentlich geht hier aber die Verantwortung ja so weiter. Ne? Also, und ich finde, da muss sich die Hochschule irgendwie mal, oder das Hochschulsystem in Deutschland mal überlegen, wo es eigentlich gerade hin will.
Ja, das ist ein spannender Punkt. Also gerade dieser Spagat zwischen, ich habe den Druck zu publizieren und in die Forschung zu gehen und weiter Sachen rauszuhauen. Ich muss aber auch meinem Lehrauftrag gerecht werden. Aber wo habe ich überhaupt meine zeitlichen Ressourcen und wie viel kann ich in eine Vorbereitung investieren, um den Studierenden da hier wirklich was Gutes mit rüberzubringen? Mhm. Und der letzte Punkt, den du angesprochen hast, also das geht so ein bisschen in die Richtung, wie gut bist du fachlich, wie krass ist deine Expertise in einem bestimmten Feld? Das ist ja eine Sache. Die andere Sache ist, wie gut kannst du es rüberbringen und den Leuten mitgeben? Ich erinnere mich da an ein Ding in Neurowissenschaften, wo, also der Mann war ein absolutes Brain, aber die ganze Klasse war am Schlafen. Also er hat es einfach nicht rübergebracht und wir hatten keinen Pack an. So, ja. Das ist halt dann schade. Und dann, da muss man irgendwie, glaube ich, gucken, dass man das besser hinbekommt.
Ja, aber es bleibt eine Herausforderung und ich glaube, man muss halt, vielleicht sollte man, also ich meine, es gibt ja eigentlich diese Unterscheidung zwischen wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrkraft für besondere Aufgaben und dann darf es halt nicht sein, dass die gleich auch bewertet werden, jetzt zum Beispiel in der Forschungsleistung oder so. Ja, es ist ja absurd. Die eine Person hat 5 SWS, die andere hat 13. Also, dass die andere Person mehr Zeit für Forschung hat, ich glaube, das ist relativ, also das kann ein Grundschüler dir beantworten. Und dementsprechend, ja, fände ich das schon ganz gut. Also deswegen diese Lehrkräfte für besondere Aufgaben, ich verstehe auch den Begriff nicht ganz, aber ich sehe es trotzdem als besondere Aufgabe auch an, sagen wir es mal so, an der Hochschule zu unterrichten. Und das ist ja eine tolle Aufgabe und die sollte man vielleicht auch nochmal mehr in den Vordergrund rücken. Weil, wie gesagt, nochmal, ich glaube, dass eine gute Forschung kommt durch gute Lehre. Ich glaube, der aktuelle Rektor der Sporthochschule sagt das genau andersrum. Der sagt, durch gute Forschung kommt gute Lehre. Und das sehe ich aber. Also ich habe es durchgedacht, hoch und runter. Ich krieg's nicht in meinen Kopf, wie es so funktionieren soll.
Wir werden es auch heute wahrscheinlich nicht ergründen. Nein. Lass uns einen Schritt weitergehen und über Evidence-Based Practice sprechen. Ich ratter hier mal kurz eine Definition runter, die ich gerade eben noch aus dem Internet schnell gezogen habe. Und zwar ist auf Englisch: Evidence-Based Practice is a process used to review, analyze, translate the latest scientific evidence. The goal is to quickly incorporate the best available research along with clinical experience and patient preference into clinical practice. Also summa summarum runtergerattert, wir suchen uns die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse raus und versuchen, die in die Praxis umzusetzen, um uns beim Training oder in der Klinik oder wo auch immer weiterzuhelfen. Würdest du da einen Haken dran setzen? Hast du Dinge, die du ändern würdest? Wie siehst du das? Was ist für dich Evidence-Based Practice?
Also Da würde ich noch eins hinzufügen, weil du hast ja jetzt gesagt, neueste Ergebnisse, oder ich glaube, da stand auch, glaube ich, in der Definition. Ich würde sagen, dass gerade die Grundlagen, also du hast ja eben gesagt, ja, wie funktioniert denn der Körper, und ne, Physiologie und Biomechanik, das sind ja jetzt nicht Dinge, die jede Woche neu erstmal entstehen, sondern es sind ja ganz viele Dinge, die wir wissen, wie sie funktionieren. Das heißt, ich würde immer sagen, Evidence-Based darf auch quasi altes Wissen beinhalten und oder sollte. Und deswegen grundlagenbasiert und dann mit neuesten Erkenntnissen angereichert. Und der Rest der Definition, der passt für mich so, also dass man es versucht zu übertragen und vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit, ich glaube, Best Practice und so weiter auch sieht. Das ist für mich so, wie wir es dann auch im Übrigen auch machen oder versuchen zu machen.
Ja, finde ich, ist ein guter Punkt mit der Sache, dass es auch Grundlagen sein dürfen, die jetzt nicht erst im letzten Jahr erschienen sind. Das ist eine Falle, in die ich am Anfang getappt bin, dass ich immer dachte, okay, nur weil die Studie jetzt 2019 veröffentlicht wurde, ist die nicht direkt automatisch besser als ein Paper aus den 90er Jahren.
Nee, nee. Ja, und es ist auch interessant, man schaut mal sich teilweise neue Studien an und dann jetzt du kennst es wahrscheinlich dein Fachgebiet und ich kenne es von meinem Fachgebiet, da denkt man sich so, Moment mal gerade, also eine sehr, sehr ähnliche Studie, die hat es aber schon mal gegeben, aber da stand halt irgendwie 1900, weiß nicht, 86, 88 mal irgendwie davor und das ist halt auch etwas, ne? Also ich meine, es ist auch gar nicht so schlecht, das mal vielleicht mit neuen Methoden vielleicht hier und da zu überprüfen. Aber wenn die Aussage dann gleich bleibt, dann ja, kann man sich durchaus auch auf die ältere Studie beziehen, meiner Meinung nach. Und das ist das, was gerade im Ausdauersport immer wieder passiert, by the way. Also ganz vieles von dem, was heute dargestellt wird, ist jetzt nicht wirklich neu. Das gab es tatsächlich dann auch schon mal. Ich würde auch mal so ein bisschen ketzerisch sagen, das ist alter Wein in neuen Schläuchen. Das ist manchmal so ein bisschen tricky. Ja, aber ja, grundsätzlich würde ich das so sehen. Und wir haben da, glaube ich, weiterhin vor allen Dingen aber ein Problem in dieser ganzen Geschichte. Das ist, das hat mal, ich glaube, Christoph Hauswirth, also ein Franzose, ich weiß nicht, ob er es richtig ausgesprochen hat, der hat gesagt, er hat so einen Blogartikel geschrieben, Houston, we still have a problem. Und damit hat er beschrieben, dass das, was du gerade auch beschrieben hast, also die neuesten Erkenntnisse eigentlich in die Praxis übergehen soll. Ja, das ist ja eigentlich unser Ziel. Dass aber genau das halt unfassbar lange ein Stück weit auch dauert. Also normalerweise stell dir vor, du hast eine Forschungsidee, dann musst du einen Antrag stellen, weil dann geht ja beim ersten Mal nicht durch. Dann musst du was korrigieren, bis du dann die Gelder hast, die Probanden akquiriert hast, die Studie vielleicht dann irgendwann mal durchgeführt hast und dann ja ausgewertet und also du hast vorher noch einen Ethikantrag gestellt und so weiter, klar. Und dann hast du die vielleicht beim ersten Mal vielleicht so kleine Zwischenergebnisse hast du bei einem Kongress vorgestellt und bis dann die Publikation im sechsten Journal veröffentlicht wird, weil dich die fünf schon abgelehnt haben. Also da können mehrere Jahre vergehen, das muss jedem klar sein, ne? Und das ist im Leistungssport und im Hochleistungssport, wo ich auch häufig tätig bin, natürlich eine Welt, weil, sag mal, blöd gesprochen, das ist im Worst Case ein Olympiazyklus. Das heißt, dein Athlet, deine Athletin hat es vielleicht nicht geschafft, weil ein Erkenntnis gefehlt hat. Also das ist jetzt ein bisschen hart übertrieben. Es wird nie an einer Studie liegen. Aber es geht ja auch nicht nur um eine Studie, sondern um viele Studien, denen es genau so geht. Ne? Und ich erinnere mich immer noch gut an mein erstes Paper. Ich glaube, das hat am Ende des Tages nur bei den Journals 2 Jahre gedauert. Und beim letzten, wo es dann publiziert wurde, ist 1 Jahr wirklich von ich reiche es ein bis zur Publikation.
Also das, was gerade the latest shit ist oder was gerade erst
Ja.
publiziert worden ist, ist nicht immer zwingend erst vor 2 Monaten durchgeführt worden, definitiv. Das kenne ich auch als praktisches Beispiel von meiner Freundin, die, ich glaube, 2,5 Jahre gebraucht hat, bis sie ihre Masterarbeit publiziert hat. Und ich bin gerade in denselben Schuhen drin. Also ich habe in England nennt man das Dissertation, das ist aber die Masterarbeit. Und die habe ich letztes Jahr im Juli, glaube ich, vorgestellt. Das heißt, ich musste sie im April, Mai oder sowas war alles schon durch und ich habe das Ding immer noch nicht eingereicht ins Journal. Das hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass es gerade nicht meine höchste Priorität ist, aber es sind jetzt halt auch schon wieder 1,5 Jahre ungefähr. Das dauert einfach, das ist krass. Was ich wahrnehme und ich bin gespannt, ob du einen ähnlichen Eindruck hast, bezogen auf Evidence-Based Practice in der realen Welt, in der Wirtschaft, ist es jetzt gerade für mein Empfinden sehr, sehr en vogue und Personal Trainer wie Athletiktrainer und Physiotherapeuten auch schmücken sich mit diesem Begriff. Das steht dann in der Insta-Bio, Evidence-Based Practice, und dann werden in den Postings auch oftmals Studien zusammengefasst und so weiter und so fort, was ich allgemein wirklich als richtig coole Entwicklung wahrnehme, auch gerade in der Physiotherapie, weil da ist ja auch schon immer dieser Konflikt oder das Problem, dass die Ausbildung in Deutschland noch nach dem Motto, haben wir immer schon so gemacht, und manuelle Therapie geht, und wir so langsam einen Paradigmenwechsel wahrnehmen, den in anderen Ländern, jetzt in den Niederlanden oder in Dänemark, schon seit 5, 6, 7, 8, 9 Jahren stattfindet. Mhm. Das heißt, da hinken wir auf jeden Fall arschweit hinterher. Was ich aber interessant fand, und das war, als ich meine Weiterbildung in Sportphysiotherapie beendet habe, ich habe das damals parallel zum Master gemacht, weil ich so dieselbe Sprache einfach sprechen wollte wie die Physios, um mit denen auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und da hat der Lehrgangsleiter von der SPT, Hans-Jürgen Haas, damals was gesagt. Er sagte, ich finde, es ist ein toller Trend, dass wir sehen, die praktizierenden Physios, sowohl in den Praxen, aber auch die Selbstständigen und die Personal Trainer, fangen an, diese evidenzbasierte Praxis anzuwenden. Und sie schmücken sich damit, und das ist gut. Aber ich habe eine Bitte an euch, und das soll als Reminder dastehen. Wir dürfen unser Handwerk nicht hinten anstellen. Wir müssen unser Handwerk immer noch weiter lernen. Wir müssen es weiter verfeinern. Und wir dürfen uns in unserer Arbeit nicht nur auf Studienergebnisse verlassen, sondern wir haben am anderen Ende immer noch Menschen vor uns, zu denen wir eine Verbindung aufbauen müssen. Das muss ankommen. Und wir dürfen auch unsere Soft Skills nicht vergessen. Und das würde ich gerne so als Überleitung nehmen, weil das hat bei mir auch nochmal damals richtig Eindruck hinterlassen und nochmal so ein Bam-Effekt. Okay, ja, der Mann hat verdammt nochmal recht. Ja, und ich fände es spannend, wie du das für dich in den letzten Jahren so wahrgenommen hast.
Also das hat er ja schon sehr gut zusammengefasst. Ein gutes Statement, und finde ich auch toll, dass er das euch dann am Ende mitgibt. Das ist ja auch mal nochmal wertvoll, so eine Message, die du jetzt immer noch kennst und an die du dich erinnerst, mitzugeben. Nein, würde ich genauso unterschreiben. Also auch für mich als Coach, also jetzt nicht als Physiotherapeut, wobei wir haben ja auch eine angeschlossene Physiotherapiepraxis mit dem David Jäcke, mit ProTherapy, der genau das ja auch sagt. Also der hat in Holland studiert, hat dann auch seinen Master auch draufgesetzt. Und das ist aber interessant, das ist eigentlich ganz lustig an der Stelle, weil die Holländer gehen in ihrem Studium, Physiotherapiestudium, ich habe das Gefühl gehabt, ich war natürlich nicht da, aber so von Berichten, die machen 50% Kommunikation.
Wirklich?
Ja, also unglaublich. Es ist ein sehr, sehr gutes Studium, glaube ich, was David da durchlaufen hat. Die lernen ganz viele Soft Skills, aber die lernen das universitär. Finde ich super interessant. Beschäftigen sich ganz viel mit Kommunikation. Jetzt bitte nicht diese Leitsätze, man kann nicht kommunizieren, wie wir es an der Schule gelernt haben.
Ihr Ohrenmodell.
Ja, genau, und sowas. Sondern wirklich bis in die Tiefe und richtig, richtig gut. Und es ist auch jemand, der ist auch ein Freund von mir, für den ich ja wirklich sehr, sehr schätze, weil er halt auch nochmal anders zuhört. Ja, also das ist schon eine Fähigkeit, die auch entwickelt haben oder zumindest einen Schwerpunkt drauf gelegt haben. Und deswegen würde ich da absolut der Sache recht geben, was dein ehemaliger Dozierender gesagt hat, nämlich wir arbeiten mit Menschen, und eine Studie hat ja, und das muss man ja auch in der sportwissenschaftlichen Kontext auch immer noch mal ein bisschen zusammen oder in den Kontext setzen, nämlich das sind ja meistens sehr kleine Studien, und dann ist natürlich irgendwas statistisch signifikant, schön, ja, alles klar, und man kann sich die Grundlagen auch erklären. Das heißt aber noch lange nicht, dass es bei jedem da draußen funktioniert. Und wenn der Athlet dir ein gewisses Feedback gibt, dann solltest du an allererster Stelle erstmal darauf hören und nicht auf, und wir sammeln ja mittlerweile sekundenweise, ich weiß nicht wie viele Daten, ja, Herzfrequenz, Pace, Leistung beim Fahrradfahren, solltest du erst einmal darauf hören und nicht die Zahlen nur sprechen lassen. Was ich aber immer versuche, und ich glaube, dann kann man so ein bisschen seine eigene Evidenz nämlich schaffen, auf einer individuellen Athletenebene zu versuchen, okay, wie kann man denn das Feedback, was die Athletin, der Athlet gibt, quasi in den Zahlen spiegeln? Das ist ja für mich eigentlich das Interessante. Und wiederum, wie kann ich das dann über Wissenschaft, über Evidence-Based, also über Paper und so weiter, erklären? Oder kann ich da Ansätze finden, wie man das auch optimieren kann? Das ist eigentlich so meine Ansatzweise. Also es geht immer bei der Athletin, beim Athleten los. Zuhören, sprechen, von mir aus auch schreiben, wie auch immer. Ich meine, ich habe jetzt einen Athleten, den trainiere ich seit 10 Jahren. Der Also wenn man ganz ehrlich ist, braucht er mir nur Hallo sagen. Ich weiß schon, oh, das war heute nicht gut oder das war besser oder wenn er in den Raum reinkommt von der Körpersprache, das ist, du kannst so unfassbar viel rauslesen. Mhm. Und also ich habe es auch schon mal gemacht und dann war wirklich die Einheit nicht gut oder umgekehrt. Und also an allererster Stelle erstmal mit dem Menschen beschäftigen, dann mit den individuellen Zahlen. Je nachdem, also im Kraftraum werden ja auch genug Zahlen erhoben. Und dann das Ganze mit Wissenschaft sozusagen unterfüttern. Und ich glaube, dann hat man eigentlich einen ganz schönen Kreislauf, weil diesen Input, den du dann ja aus der Wissenschaft hier rausziehen kannst, kannst du dann ja wieder an den Athleten geben und dann wieder Feedback einholen und so weiter. Also diese Schleife läuft ja eigentlich unendlich weiter. Und das so arbeiten wir. Und das ist auch immer interessant, wenn man dann, wir haben ja ganz viele Mitarbeiter von der Sporthochschule. Wenn die dann frisch von der Sporthochschule zu uns gekommen sind und ich weiß jetzt, wie es geht und ich habe jetzt die neue Studie und lass uns das ausprobieren. Und dann merken sie, oh, jetzt in der Realität angekommen ist dann doch nochmal was anderes. Und es sind nicht alles Leistungssportler und so weiter. Also es ist schon sehr, sehr interessant. Und das ist eigentlich diesen Prozess auch immer wieder, also ich bin ihn ja selber durchlaufen, aber den jetzt beobachten zu dürfen und auch moderieren zu dürfen, ist ja auch nochmal eine andere Herausforderung und auch eine neue Erfahrung, ja.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und gerade den letzten Punkt, den du gesagt hast, ne, also dieses, okay, ich komme jetzt von der Uni, ich weiß jetzt, wie es geht und let's go, everybody is waiting for me. Ja. Also das habe ich auch mehrfach erlebt, dass ich dann voll auf den Asphalt geschellert bin. Ja. Ein schönes Beispiel war in meiner ersten Saison, als ich bei den Bayer Giants Leverkusen als Athletiktrainer eingestiegen bin und ich rief den Headcoach an, sag, hey, lass uns mal die Woche planen. Meine Vorstellung wären so und so und so und so. Und er sagt einfach, Philipp, ich habe keine Ahnung, wo wir morgen die Halle haben. Ich kann dir nichts sagen. Ja, wir werden das Tag für Tag gucken. So, das ist dann, wo du so denkst, okay, es geht im Profisport immer maximal professionell zu und alles ist pre-planned. Mm-mm. Das, ja, das ist so ein großes Learning von mir. You gotta make shit work somehow.
Irgendwie. Ja, das ist, ich habe auf Olympianiveau gearbeitet und das ist nicht anders.
Wirklich.
Ja, also es ist immer das Gleiche. Also du musst immer erstmal für das Setup sorgen. Ja, also das Setup muss immer erstmal stehen und dann kannst du irgendwann in den letzten 10% mit dem neuesten Shit ankommen, wenn du dafür noch Zeit hattest. Mhm. Nein, das ist immer so. Ja, und ich glaube, was man halt dafür sorgen muss, ist aber, dass dieses Setup, und das ist zum Beispiel auch das, was ich mit meinen Athleten mache. Also mit Setup meine ich, also jetzt gerade, ne, Hobbysportler, Familienväter, Familienmütter. Okay, was ist denn gerade überhaupt dein Leben? Was ist denn gerade überhaupt angesagt? Welche Belastung besteht bei dir? Wie sieht deine Arbeitsstruktur aus und so weiter? Das gucke ich mir erstmal alles an und dann versuche ich da drumherum ein Setup zu bauen, von Training dann, also ein Trainingssetup. Und was man dann, was belastbar ist, also das ist jetzt nicht nur für eine Woche mal irgendwie geht das, sondern es ist ein regelmäßiger Turnus, den man durchlaufen kann, weil nur so machst du ja, und das ist ja auch wiederum wissenschaftlich arbeiten, also du standardisierst ja etwas und dann veränderst du etwas. Und wenn sich dann eine Veränderung auch darstellt in der Physiologie, dann kannst du hoffentlich ausmachen, woran es gelegen hat. Mhm. Hoffentlich. Ich meine, es ist auch eigentlich mal viel Chaos-Theorie, aber sagen wir mal, du kannst dann ungefähr ausmachen, okay, wir haben jetzt die Einheit so und so gemacht, wir haben die Intervalle XY gemacht oder den Umfang erhöht. Das heißt, jetzt ist deine VO2 Max zum Beispiel gestiegen oder so. Also so versuche ich es immer dann aufzubauen und dann dadurch auch reliabel zu gestalten. Also belastbar heißt ja wiederholbar, auch dann auch möglich. Und ich glaube, wenn man so arbeitet, dann kriegt man es ganz gut hin. Aber es hängt dann meistens auch an solchen Faktoren, wie du sie gerade dann schon genannt hast. Also ganz einfachen infrastrukturellen Problemen. Ja. Oder bei uns im Triathlon, das Schwimmbad war zu, weil Gewitter jetzt im Sommer oder so. Ja, also das passiert ja jede Woche.
Ja, Kontext ist super entscheidend. Und ich fand dein Beispiel gerade schön mit der Privatperson, also die jetzt nicht mit Leistungssport die Geld verdient, sondern einfach arbeiten geht und eine Familie hat und so weiter und so fort. Das habe ich auch. Das ist der Großteil meiner Kunden im Personal Training. Und yo, der will Muskel aufbauen. Dann weiß ich, yo, okay, beruhend auf Studien weiß ich, ich muss dem 18 bis 22 Sätze bei der und der Intensität pro Woche geben und das progressiv steigern. Aber erstmal böse gesprochen, die Wurst hat die letzten 2 Jahre nichts gemacht. Mhm. Also ich kann ihn jetzt mit 18 Sätzen wegknallen, wenn er die Zeit hätte, aber dann kommt er erstens nie wieder. Oder ich finde einfach erstmal ein Szenario, was ihn da abholt, wo er gerade ist und was vor allem auch für ihn realistisch in seinem Alltag gerade mal umsetzbar ist, weil einfach der Schritt überhaupt schon dahin zu gehen und zu sagen, okay, ich lasse mir jetzt von jemandem helfen und ich gehe dieses Thema an, ist für die Person am Anfang schon ein Riesen-Step. Und dann bin ich mittlerweile auch gar nicht mehr so, oder ich versuche nicht mehr so krass fordernd zu sein und zu sagen, okay, du musst jetzt bitte dein komplettes Leben umkrempeln, sondern wir fangen erstmal easy peasy an, lass es mal 4 Wochen Baseline setten und dann können wir uns danach schauen, wo wir die nächsten Hebel so umsteuern. Und dann ist es mir nicht mehr so wichtig, dann auf Teufel komm raus, irgendwelche, ja, evidence-based training schemes oder Schedules irgendwie umzusetzen, sondern was für mich erstmal zählt, ist, dass die Person A anfängt und B am Laufen bleibt. Mhm. Und dann können wir uns im weiteren Schritt, wenn es dann wirklich darum geht, spezifischer zu werden und die Person auch offen ist dafür, mehr Prioritäten in die Richtung zu verlegen, dann darum kümmern, dass es dann ins Feintuning sozusagen geht. Das so aus meinem Alltag mit Menschen aus dem normalen Leben.
Absolut.
Hast du Bock mal, weil du hast eben schon gesagt, dass du Erfahrung auf olympischem Level hast mit Elite-Sportlern, hast du Bock mal aus dem Nähkästchen zu plaudern? Darfst du das, wie du da Training geplant hast und wie du vielleicht den einen oder anderen Stolperstein hast und dann diesen Kreislauf, den du eben besprochen hast, bezogen auf, ich hatte den Plan, habe gemerkt, es funktioniert nicht, musste dann irgendwie wieder auf den Menschen gehen und dann daraus meine Schlüsse für die Zahlen, Daten, Fakten ziehen. Gibt es da was dir einfällt ad hoc?
Ja, also die Arbeit an per se ist ja gar nicht so viel anders. Ja? Also blöd gesprochen, wir arbeiten ja mit so einer Online-Plattform, wo wir quasi Training drin gestalten. So machen wir das meistens mittlerweile im Ausdauersport, weil du darüber dann ja natürlich von deiner Smartwatch alle Daten hochgeladen bekommst, also Herzfrequenzen, Leistung, Pace etc. pp. Das macht unsere Arbeit sehr einfach, weil wir können sehen, was haben wir geplant und was hat dann die Athletin, der Athlet gemacht. Und das kann man gut übereinander legen und dann hat man eine Vorstellung von dem, was man verändern könnte. Und eigentlich der große Unterschied ist natürlich das Gesamtvolumen bei den absoluten Profis, die damit ihr Geld verdienen. Also da geht es halt teilweise dann schon, ne? Also Richtung 30, auch mal ein Trainingslager Richtung 40 Stunden vielleicht, aber das ist die absolute Ausnahme. Ja, also wirklich viel, viel Training im Triathlon.
Arbeitswoche, ja.
Ja, na, also sage ich auch mal, ja, das ist ja auch Arbeit, das heißt ja auch Arbeit. Nein, aber ich meine, also man geht von diesem Hochvolumentraining teilweise wieder etwas zurück und auch auf einer individuellen Ebene. Also ich habe zum Beispiel jetzt letztes Jahr, Felix Henschel ist jetzt so ein aufkommender Triathlon-Profi, würde ich sagen, der ist letztes Jahr bei einem der größten deutschen Rennen, Langdistanzrennen in Deutschland Dritter geworden mit Laufstreckenrekord. Da haben sich nachher die Leute gewundert, wie wenig der eigentlich trainiert hat, weil wir da ganz transparent mit den Daten auch umgehen. Und das ist jetzt, glaube ich, ja, oberer Amateurdurchschnitt. Ja. Es gibt ja Leute, die trainieren ja neben dem Job total viel, können das auch irgendwie. Ich würde mal sagen, wenn sie weniger machen würden, würden sie sich besser erholen und dann auch anpassen. Wären sie vielleicht noch ein bisschen schneller. Aber ja, also die fangen direkt mit den 18 Sätzen an, von denen du eben gesprochen hast, ja, und wundern sich, dass es ihnen alles wehtut. Ja, also von daher, das ist so das. Ansonsten, ja, es ist tatsächlich gar nicht, also anders gesprochen, der Profisport ist teilweise auch viel einfacher als der Amateursport, weil du auf so wenige Dinge Rücksicht nehmen musst. Du hast ja eigentlich, die Athleten haben normalerweise bis auf, ja, ich habe nur da den Kraftraum und ich bin da beim Physio und ich habe vielleicht hier noch einen privaten Termin, haben die Zeit.
Das ist die größte Hürde, ne?
Ja, das war es dann auch schon, ne? Aber du hast halt super viel Zeit und das ist halt echt ein Luxus. Ja, also wenn du sagen kannst, okay, wir trainieren dreimal am Tag, also das ist beim Triathleten nicht gerade selten, oder halt ein sehr langes Radfahren, irgendwie, weiß ich nicht, 4, 5, vielleicht auch mal 6 Stunden in der Ironman-Vorbereitung. Ja, das ist macht sehr einfach. Deswegen, ich würde sagen, das, was du gerade beschrieben hast, Olympianiveau, da habe ich diese Fälle eigentlich selten gehabt. Es war vielmehr so, dass im Amateursport ich da neue Ansätze versucht habe zu finden oder echt nochmal drastisch einfach weniger gemacht habe bei Leuten, die aber mehr eingefordert haben, wo ich aber mein Veto eingelegt habe. Ich so, nein, wir trainieren jetzt, weiß ich nicht, 10 Stunden die Woche, das reicht. Und dann haben sich Leute auch wieder entwickelt, weil sie einfach voller Stress waren. Ja. Und so eine wirkliche, und das ist eigentlich eine interessante Frage, eine wirkliche Sache, wo die Evidenz mir am Ende geholfen hat, ist schwierig. Ich würde sagen, immer nur eigentlich so die Gesamtheit aus allem, also der Wissenschaft sozusagen. Also, dass man gesagt, okay, man hat eine Diagnostik gemacht, man hat ein Training aufgestellt, also eine Hypothese aufgestellt, mit dem Training entwickelt sich das und das. Dann stellen wir fest, das hat ja doch nicht so funktioniert und dann gucken wir uns das nochmal an und vielleicht, wo haben wir die Fehler gemacht? Und dann haben wir sicherlich nochmal Dinge verändert. Aber es war nie, okay, ich habe jetzt hier noch ein Paper gefunden und das erklärt jetzt das, was wir falsch gemacht haben. Also kann ich mich nicht dran erinnern, dass das mal so war.
Ja, spannend. Spannend auf jeden Fall. Erinnert mich auch ein Stück weit noch an ein Buch von ja, sehr bekannten Strength and Conditioning Coach aus den Staaten. Der heißt Brad Bartholomew. Conscious Coaching ist eigentlich so ein Klassiker in der Athletiktrainer-, Krafttrainerschiene. Der halt auch davon spricht, ey, du brauchst deine Basics. Du musst die Klassiker, du musst die Science dahinter verstehen, du musst die Physiologie dahinter verstehen. Aber das ist einfach nur dein Türöffner. Und am Ende musst du die Verbindung zu den Menschen schaffen und du musst bezogen auf deren Kontext das Geilste rausholen. Und wenn du halt in der Luxussituation bist, wie du es gerade beschrieben hast mit dem Olympiathleten, der sich nur darum kümmern muss, kann ich das jetzt vor oder nach meiner Physioeinheit reinschieben, dann geil. Und die größte Herausforderung ist sicherlich der Breitensport oder der ambitionierte Leistungssportler, der aber nebenbei auch noch arbeiten muss, weil du da einfach ganz größere oder andere Hürden, andere Constraints hast, um Sachen unterzubekommen. Ne? Und am Ende kannst du wahrscheinlich den geilsten Trainingsplan, egal ob das jetzt Krafttraining oder Ausdauertraining ist, also in der besten Evidence-Based Practice niederschreiben. Aber wenn dein Gegenüber vielleicht einfach gar kein Vertrauen zu dir hat oder wenn es einfach nicht realistisch für seinen Alltag ist, dann wird es nicht so gut funktionieren. Also ich glaube, da muss man auch in seiner Art des Coachings ein Stück weit versuchen, sein Ego auszuschalten oder lernen zurückzustecken und erstmal zu gucken, dass es im Menschlichen passt, bevor man dann zu diesem nächsten Schritt geht.
Also ich habe zwei ganz wesentliche Punkte in den letzten Jahren gelernt. Die habe ich von einem meiner Mentoren sozusagen gelernt. Das ist Dan Lorang. Das ist eigentlich so der aktuell erfolgreichste Ausdauertrainer, den es so gibt. Auch Trainer von Jan Frodeno, den kennen ja wahrscheinlich auch viele. Der hat mir eigentlich so zwei Sachen gesagt. Oder hat er sogar gegenüber euch Studierenden mal gesagt, ich weiß nicht, ob du dabei warst. Der meinte, also jeder Trainer ist nur so gut wie das Material, das er trainiert. Das klingt sehr sachlich und so fast schon so robotertechnisch, aber es ist genau so. Ich meine, ne, ich mache mir für jeden Athleten gleich viel Gedanken, sage ich mal. Nicht jede Woche, aber so im Schnitt würde ich schon sagen. Und bei dem einen funktioniert es besser, bei dem anderen nicht. Ja, oder bei dem anderen eben schlechter. Oder ich habe jetzt ganz aktuell, hat ein Athlet von mir, den ich betreuen darf, Fabian Rabenstein, der ist jetzt Europameister im Mountainbike-Marathon geworden, Elite. Also es ist wirklich eine große Geschichte. Ich glaube, es ist auch mit mein größter sportlicher Erfolg als Trainer. Und den Trainingsplan, den könnten ja 100 andere Leute trainieren, aber die wären alle nicht Europameister geworden. Und das darf man nie vergessen, wie du gerade gesagt hast. Ja, also du kannst dir den tollsten Trainingsplan ausdenken, aber dass ihn 100 Leute trainieren, er wird nicht bei jedem funktionieren. Auch wenn du ihn individualisierst, ja, und nochmal dies und jenes machst, es ist einfach so. Und das hat wieder viel mit Talent zu tun und eben auch Störfaktoren, die man nicht immer nur, die man nicht komplett ausblenden kann, vor allem nicht als Trainer. Und zweiter Punkt, und das würde ich vielleicht so als Konsens mit dieser Evidence-Based-Sache sehen. Jeder Trainer baut ja so, was du eben gesagt hast, so mit seinen Basics, so sein Konzept auf, sag ich mal. Und was ich gelernt habe, auch von Dan, ist, mit jeder neuen Studie, die man irgendwie liest, da kann man sich einfach mal in Ruhe hinsetzen und überlegen, was bedeutet denn das jetzt für mein Konzept? Ist das vielleicht sogar schon inkludiert, aber ich sehe es gerade nicht? Oder kann ich dadurch was ersetzen? Kann ich dadurch was verbessern? Oder lasse ich es einfach raus, weil das passt nicht? Kann ja genauso gut sein, ja? Und das finde ich total wichtig. Also das ist für mich auch gerade die größte Hürde, überhaupt neue Studie zu lesen, einfach aus so Zeitgründen. Also ich schaffe das vielleicht gerade noch so 2 pro Monat mal so richtig in die Tiefe zu lesen. Das ist natürlich das Schöne, dass wir jetzt ein großes Team sind bei PA mit 15 Mitarbeitern, dass auch die Jungs und Mädels neue Sachen reinbringen. Und da sitze ich manchmal auch in Meetings und halt meine Klappe, obwohl ich der Chef bin, weil ich gar keine Ahnung davon habe, von dem, was sie gerade erzählen, weil ich habe die Studie nicht gelesen. Und das muss man natürlich auch akzeptieren. Ja, da muss man sich auch zurücknehmen und darf man halt nicht sagen, ja, da kann ich trotzdem mitreden. Kenne ich auch von der Spoho. Da muss man einfach bescheiden bleiben, demütig, sich zurücklehnen. Und ich genieße das mittlerweile viel mehr, dass wir so tolle MitarbeiterInnen haben, die den Ball so weiter antreiben oder das Rad, wie sagt man, das Rad weiter am Laufen halten, wie auch immer.
Ja, das ist doch überragend, Mann. Können wir einen Haken so hintersetzen?
Oder?
Finde ich gut. So, Clickbaiting. Die Top 3 Ausdauertipps, Sebastian. Nee, ich frage anders. Die wichtigsten Prinzipien fürs Ausdauertraining. Lass uns 3 Beispiele nehmen. Vielleicht ist die Antwort für alle 3 gleich. Das kannst du dann auch gerne so sagen. Also einmal für den Triathleten, einmal für den 5-Kilometer-Läufer. Triathleten, Kurzstrecke, 5-Kilometer-Läufer und den Marathonläufer. Was macht die Masse der Leute, die dafür trainieren, deiner Meinung nach immer noch falsch? Und wo wäre für die der größte Hebel, um Sachen zu ändern?
Also was wir immer wieder sehen, und das ist, glaube ich, das, was wir auch verändern, ist, wir bringen Struktur rein. Okay. Also eine Struktur, und damit meine ich an allererster Stelle erstmal eine Struktur, die es ermöglicht, Kontinuität aufzubauen. Weil nur wer kontinuierlich trainiert, das wissen wir alle, ne, der Bizeps, der wächst nicht nur von einem Training, sondern der muss ein paar Mal heben, ein paar Mal mehr heben. Und also Kontinuität erzielen ist immer das Ziel und deswegen eine Struktur aus B- und Entlastung heißt es also für mich dann vor allen Dingen auch. Also so ganz einfache Belastungssteuerungselemente. Super wichtig, also sich einen Plan machen und den eher mal ein bisschen konservativer machen, ne? Nicht diese 18 Sätze, von denen du es eben gesprochen hast. Und das ist so für mich für alle 3 Disziplinen, die du gerade angesprochen hast, auf jeden Fall das Ziel. Weil das sehen wir, ne? Also die trainieren immer alle viel und hart und irgendwie auch viel dazwischen und immer mit ein bisschen Druck, aber nicht so richtig locker. Also vor allem auch dieses Einhalten der Trainingszonen, also dieses klassische Hit-Lit, dieses Polarize, was gerade ganz viel auch on vogue ist, was auch sicherlich nicht verkehrt ist, für einen Großteil der AthletInnen und für einen Großteil der Saison. Klar muss man dann auch noch wettkampfspezifisch trainieren, also Race-Pace-Intervalle. Aber so ganz grundsätzlich würde ich sagen, Kontinuität erzielen durch Struktur und dadurch dann auch bedingt ein Wechsel aus B- und Entlastung auch in den Intensitätszonen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig, ja.
Consistency is key.
Ja, das ist in jeder Sportart so, das wird sich auch nicht mehr ändern.
Mein Studiengangsleiter aus dem Master, Dan Clever, hat ein Buch geschrieben, The Little Black Book of Training Science. Das ist so, keine Ahnung, 150, 200 Seiten. Aber dann ganz einfach runtergerissen die wichtigsten Trainingsprinzipien. Und er fängt halt an, Training Rule Number 1, above all be consistent. Training Rule Number 2, avoid things that might negatively affect your consistency. Ich finde es so genial. Also ich erzähle ich jedem, der mit mir zusammenarbeitet. Ja. So, Diggi, wenn du die beiden Sachen schon machst, dann machst du schon 99,9% richtig. Ist dann so. Kannst du dich um deine extra Shit kümmern. aber Thema Struktur finde ich, ja, voll, kann ich voll unterschreiben. Und ich habe das gestern lustigerweise auch noch in einem Gespräch mit einem zukünftigen Kunden gehabt, der mir auch erzählt hat, ey, ich mache mein Krafttraining so und so und die Sätze bei der und der Intensität, manchmal mache ich so eine Pyramide und pipapo und man konnte halt so richtig merken, okay, der Typ macht sich Gedanken, der hat auch ein Stück weit Ahnung, within Session, für eine Session. Dann habe ich immer gefragt, ja, okay, cool, aber hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie sich das dann über einen Zeitraum von 6 Wochen streckt und wie du das dann in Volumina und Intensitäten und so weiter unterteilst? Und dann meint er so, ja, nee, eigentlich nicht. Und das ist halt quasi, das spiegelt das wieder, was du gerade so gesagt hast. Ich glaube, dass viele Leute sich echt schon ordentlich was anlesen. Ich meine, all die Informationen sind da. Du kannst dein Sportwissenschaftsstudium auf YouTube, glaube ich, machen. Ja. Aber es ist halt dann irgendwie, glaube ich, die Kunst, das in eine gescheite Struktur zu bringen, die für dich realisierbar irgendwie
ist. Ja, ist auch lustig, dass du das so sagst auf eine Einheit, weil ich werde auch immer wieder gefragt, Sebastian, komm, deine 3 Top-Schlüsseleinheiten. Oder was ist die wichtigste Einheit im Ironman-Training? Gar keine Ahnung, wie ich darauf antworten soll. Also klar kann man sich hier und da Dinge auch überlegen, aber niemand fragt, Sebastian, wie sieht denn der 12-Wochen-Plan zum Ironman aus? Wie ist denn der perfekte 12-Wochen-Plan? Auch die Frage wäre natürlich extrem schwierig, aber es wäre die eher richtige, als es ist niemals eine Einheit. Und diese, wie du auch gesagt hast, ne, diese gegenseitige Wirkung von Einheiten und dann im Gesamtkontext betrachtet, was macht das mit meiner Ermüdung, mit meiner Anpassung? Das ist extrem wichtig und da machen die meisten Leute wirklich die größten Fehler. Die schießen sich an einem Tag ab, wundern sich, dass sie am nächsten Tag müde sind, aber dann ist es eine Charaktersache, doch trotzdem durchzuziehen. Ja, und übermorgen sind sie verletzt, ne? Und dann trainieren sie wieder 2 Wochen nicht. Yes. Ja, ja, ja.
Cool, setzen wir auch hier einen Haken dran. Wir haben noch ein Ding auf der Agenda, das sind die privaten Fragen und dann würde ich sagen, rappen wir das Ding hier ab. Möchtest du starten?
Nee, start du.
Okay. Ich habe die Frage tatsächlich gecovert von Hotel Matze. Ich weiß nicht, ob du den Podcast hörst. Ich finde die aber einfach geil und ich wollte die jetzt heute unbedingt mal stellen und ich stelle sie jetzt dir. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Oh.
Ist gut, oder?
Ist gut. Geduld haben, hoffentlich lerne ich das irgendwann mal. Ich versuche das gerade, ja. Ist aber super schwierig. Mich im Alltag daran zu erinnern. Der Punkt ist, also um das zu erklären, wir strukturieren das Unternehmen gerade so ein bisschen auch neu und führen quasi eine dritte Ebene ein. Also bisher war es ja quasi Geschäftsführung und Mitarbeiter. Und jetzt haben wir quasi auch so einen ersten Abteilungsleiter, wenn du so möchtest. So richtig deutscher Mittelstand. Und da musst du natürlich viele Dinge abgeben. Damit habe ich gar kein Problem. Also das Delegieren habe ich schon gelernt. Jetzt muss ich noch die Geduld auch lernen, dass es dann auch mal so lange dauert, bis die Person, also solange die Person dafür braucht. Und das heißt jetzt nicht, dass die Person lange dafür braucht oder es nicht gut macht, sondern einfach nur, es ist ein anderer Rhythmus. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo ich dran arbeiten muss. Das muss ich aber auch grundsätzlich im Leben. Ja.
Geht mir genauso.
Das ist, ich glaube, das kennt fast jeder, aber das ist wirklich ganz, ganz für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil damit stresse ich mich meistens auch selber und andere.
Ja, kenne ich nur zu gut, kann ich dir genauso spiegeln. Das ist bei mir dasselbe Ding.
Ich hatte eine Frage, die ist so halb persönlich, also das ging ja jetzt auch so ein bisschen in so eine halb professionelle, halb persönliche Richtung. Was motiviert dich morgens aufzustehen?
Kaffee.
Ich wollte noch ergänzen, aus vielleicht dann aus so einer halb professionellen Sicht. Also warum machst du das, was du machst?
Auch coole Sache. Ich bin gerade in einem Prozess, wo ich lerne, dass mein vorheriger Struggle, der immer war, das ist das Personal Training Ding auf der einen Seite, das ist das Athletik Trainer Ding auf der anderen Seite, und beides zweigleisig zu fahren, hindert dich immer daran, in einem richtig, richtig, richtig gut zu werden. Du kannst dich nicht zweiteilen, so. Und ich dachte dann immer, das ist eine Schwäche, und du musst dich irgendwann entscheiden und musst all in gehen, und du musst dann entweder, also erstmal ganz blöd gegenübergestellt, der selbstständige Personal Trainer sein oder der angestellte Athletiktrainer in einem Verein, und at some point you have to say A or B. Und ich habe mich dafür auch eine Zeit lang verurteilt, weil ich einfach nicht in der Lage gewesen war, das zu entscheiden, und ich habe mich dann ein Stück weit auch irgendwie schlecht gefühlt, selbst gegeißelt und war irgendwie da nicht so ganz im Reinen mit mir. Und jetzt bin ich gerade in einem Punkt, wo ich merke, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, das ist eigentlich auch vollkommen okay, denn es gibt genügend Beispiele, die schon gezeigt haben, dass du beide Sachen miteinander vereinen kannst und dass du auch damit erfolgreich sein kannst und einfach eine gute Zeit haben kannst. Und das hört sich vielleicht total plausibel und ja, normal an für jetzt einen Zuhörer, aber ich habe das nicht so gesehen und ich musste das erst realisieren. Und seitdem ich das gemacht habe und mir immer noch so beweise, dass das in Ordnung ist, weil ich mit anderen Leuten spreche und auch mit einem Mentor da drüber quatsche, fühle ich mich da viel besser mit. Und ich sehe jetzt so gar nicht mehr den Struggle dahingehend, dass ich mich entscheiden muss oder dass es irgendwann dann die da ist, sondern nee, es ist total cool, nach wie vor beides machen zu können und dass ich mir das erlauben kann. Und ich blicke den nächsten Schritten in der Selbstständigkeit viel mehr entgegen, denn ich nutze das nicht mehr als reines Business, sondern einfach als Tool zur Selbstverwirklichung in der Form, dass ich mir hoffentlich, ich mag träumen, aber einfach einen Kontext kreieren kann, wo ich halt beide Sachen, die mich faszinieren, weiterhin machen kann. Und auf der einen Seite dann im Leistungssport mit Athleten arbeiten, wo es wirklich darum geht, schneller, besser, kräftiger, whatever zu werden in dem Sport, in dem du ausübst. Aber ich finde es genauso cool, mit Oma Liese Treppensteigen zu üben und da einem Menschen aus dem normalen Leben irgendwie den Lebensvektor in Richtung mehr Training, mehr Bewegung, weniger Schmerzen, mehr Leistungsfähigkeit im Alltag zu verändern. Und das erfüllt mich mit Drive und Energie gerade, und daran versuche ich oft zu denken.
Ja, das war doch eine sehr, sehr coole Antwort. Freut mich. Und das mit dieser ich nenne es immer Doppelbelastung, das ist vielleicht jetzt negativ formuliert, aber mit diesem oder mit der Zweigleisigkeit kann ich nur bestätigen. Also habe ich ja auch lange genug mitgemacht. Und tatsächlich kann ich dir aus meiner Warte nur sagen, es heißt nicht, dass du in einer Sache besser bist, nur weil du das andere nicht mehr machst. weil du hast für die andere Sache plötzlich dann sehr, sehr viel mehr Zeit. Und du, die Zeit setzt du da nicht nur produktiv um. Tatsächlich ist es so wirklich, ist gar keine Selbstkritik. Seitdem ich nicht mehr ich habe ja eigentlich zwei Jobs gehabt, kannst du so sagen. Ne? Ich habe eine Firma aufgebaut und war immer irgendwo angestellt. Ich musste halt immer höchst effizient in der Firma sein. Ich hatte keine Zeit für Nonsens. So, ich habe auch fast jegliche Meetings abgelehnt, zum Beispiel. Also nee, schreib mir eine E-Mail, das kriegen wir auch so hin. Jetzt, wo ich nichts mehr anderes mache, hatte ich das am Anfang fast wie Urlaub angefühlt, blöd gesprochen, weil ich ja plötzlich gedacht habe, boah, krass, also ich mache eigentlich immer noch das, was ich vorher gemacht habe, aber ich habe jetzt unfassbar viel mehr Zeit. Aber die Zeit füllt man auch sehr leicht auf mit Dingen, die sind sinnvoll, die müssen auch gemacht werden, aber ja, ich wäre auch froh, wenn sie vielleicht jetzt nicht immer stattfinden würden. Ja. Und man hat natürlich auch mal ein bisschen mehr Zeit für einen Kaffee oder so. Also es macht das Leben schon entspannter, aber was ich sagen will, das war ja dein Problem hauptsächlich. Man wird in der Sache jetzt nicht unbedingt dadurch super viel besser. Das heißt es nicht. Und deswegen, glaube ich, kann ich dir da auch aus meiner Perspektive den Stecker so ein bisschen ziehen. Also das Problem brauchst du dir nicht vorzustellen. Das ist nicht da.
Mhm. Ja, danke, Mann. Das ist eine coole Perspektive und vielleicht auch ein Trugschluss dann von meiner Seite aus. Sobald du dann an dem Punkt bist, wo du nur das eine machst, dann kannst du dich dann nur darauf konzentrieren. Wir sind ja sehr, sehr kreativ darin, dann unsere Zeit auch noch mit anderem Shit zu füllen.
Und andere Leute vor allen Dingen.
Ja, auf jeden Fall. Hey Sebastian, vielen lieben Dank für deine Zeit. Hat mir ja sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und auch nochmal, ja, nach der Uni-Zeit nochmal in dieser Form mit dir zusammenzukommen. Ich hoffe, wir werden uns in Köln demnächst nochmal begegnen, wie vor 2 Wochen vom Fitnessstudio. Falls du noch irgendwelche letzten Worte hast, haben die Zuhörer, hau die gerne raus und ansonsten sag den Leuten, wo sie Pro-Athletes finden können und dann machen wir Schluss für heute.
Ja, also erstmal nochmal vielen lieben Dank, hat mich auch sehr gefreut. Wir haben uns ja immer mal wieder irgendwo gesehen auf dem, ich sage immer trimm dich Fahrt, ich glaube, das ist falsch, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Und ansonsten, ja, also wer Interesse an einer Ausdauerbetreuung hat, weil alles andere kriegt ja schon beim Philipp oder der Leistungsdiagnostik, kann sich gerne bei proathletes.de mal umschauen und da findet ihr auch mich.
Ich werde den Link noch in die Folgenbeschreibung packen, also könnt ihr dann gerne draufklicken, Leute. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und ich freue mich darauf, in 2 Wochen euch wiederzuhören. Bis dahin, train smart and move well.